Wie viele rechte, rassistische und antisemitische Angriffe wurden im Jahr 2021 nun erfasst?
Wir haben 2021 119 rechte, rassistische und antisemitische Taten erfasst. Davon waren mindestens 177 Menschen direkt betroffen und 30 Personen mit angegriffen.
Die Daten von euch werden ja erfasst, praktisch wenn sich Betroffene an euch wenden direkt oder wenn ihr sie über Berichterstattung mitbekommt. Das bedeutet natürlich aber auch, dass es eine irgendwie geartete Dunkelziffer gibt an Sachen, die praktisch nicht berichtet werden oder Menschen, die sich eben nicht an euch wenden aus irgendwelchen Gründen. Wie hoch schätzt ihr diese Zahl an nicht gemeldeten Angriffen ungefähr ein? Könnt ihr da irgendeine Einordnung geben?
Ganz, ganz schwierig. Also es gibt keine Zahl. Wir merken sozusagen in unserer täglichen Beratungsarbeit ja, dass wir von Vorfällen erfahren, die also unklar sind, ne, die an uns herangetragen werden. Da sind Leute angegriffen worden, da wurde jemand bedroht, die Personen melden sich nicht, es gibt keine konkreten Fallbeschreibungen, es gibt keine ZeugInnen. Also wir können keine konkrete Zahl sagen, aber wir schätzen das tatsächlich um ein Vielfaches höher ein und so ein bisschen so ein Anhaltspunkt gibt auch diese Studie, über die wir auch in unserer Pressekonferenz gesprochen haben von der Hochschule Gera Eisenach, wo eben auch nochmal in Gera sozusagen rassistische Erfahrungen erfragt wurden, Betroffenen, wo eben 9 von 10 Menschen, die von Rassismus betroffen sind, eben auch gesagt haben, dass sie in Gera Rassismuserfahrungen gemacht haben. Und das zeigt eben auch, ne, da geht es bei Beleidigungen los, Bespucken, böse Blicke, aber eben auch Bedrohungen und körperliche Angriffe, die von uns in der Form nicht erfasst worden sind. Und das gibt so ein bisschen so einen Einblick, was da eben noch an so einer Dunkelziffer dahinter steht von dem, was wir erfassen.
Das heißt praktisch auch, dass mit der aufsuchenden Methode dann nochmal mehr auch ans Licht kommt tatsächlich. Im vergangenen Jahr, weil ihr macht ja diese Statistik jedes Jahr, war Rassismus das häufigste Tatmotiv für rechte Angriffe. Wie sieht es jetzt damit 2021 aus? Ist das gleich geblieben oder hat sich das geändert?
Rassismus ist nach wie vor, also seit 2015, nach dieser rassistischen Krise, so wie sie auch genannt wird, ist das ist einfach das Tatmotiv, was immer sozusagen am meisten von uns erfasst wird. Es ist auch in diesem Jahr so, dass eben die meisten Taten, die wir erfassen, rassistische Tatmotivation haben, dass hier beispielsweise auch unter diesen Angriffen 26 Kinder sind, die von Rassismus betroffen, also von rassistischen Angriffen, von rassistischen Bedrohungen betroffen sind. Und wir gehen auch nicht davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren ändert, sondern vielleicht auch sogar noch verschärft.
Wenn wir ja auch zurückschauen auf die letzten 2, 3 Jahre, dann zeigt sich auch eigentlich, dass diese Zahl relativ stetig gleich bleibt. Also 2020 waren es 102 rechte Angriffe, 2019 108 und 2018 166. Da ist tatsächlich ein Sprung drin. Wenn ihr so zurückschaut auf die vergangenen Jahre, gibt es da eine Tendenz, die sich erkennen lässt?
Eine Tendenz in welche Richtung? Also wie meinst du sozusagen eine Gesamtzahlanstieg?
Ja, wie sich so rechte Angriffe über die Jahre entwickeln praktisch.
Ja, also wir haben ja ein relativ gleichbleibendes Niveau rechter Angriffe, rechter rassistischer Angriffe. Dieses Jahr ist es ja nochmal ein Anstieg also im Vergleich zu den Jahren zuvor. Es gibt da, glaube ich, so verschiedene Erklärungen. Also wir denken auch, dass die Pandemie auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Das heißt natürlich, wenn man im öffentlichen Raum nicht mehr so sehr zusammenkommt, wenn es Einschränkungen gibt, wenn es beispielsweise auch Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, die Leute sich einfach nicht mehr nach draußen bewegen in der Form, wie sie das vorher gemacht haben, haben wir schon gemerkt, dass dann natürlich auch weniger Angriffe passieren. Aber wir merken eben, dass es sozusagen auf einem gleichbleibenden Niveau ist seit 2015. Also dass es eventuell auch nochmal ansteigen kann. Aber wir waren ja auch schon seit Jahren davor, dass eben insbesondere rassistische Gewalt auch nochmal eskalieren kann, dass auch die Gefahr für terroristische Anschläge sehr, sehr hoch in Thüringen ist. Also dass es eigentlich eher nur noch eine Frage der Zeit ist, dass das passiert. Und das ist so unsere Einschätzung. Also wir denken tatsächlich, dass das gleichbleibend ist, beziehungsweise eher auch die Gefahr ist, dass es nochmal weiter eskaliert.
Jetzt ist Thüringen natürlich auch ein nicht zu kleines Bundesland. Gibt es da einzelne Gegenden, die irgendwie besonders markant auffallen oder ist es relativ gleich verteilt?
Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, weil ich sag mal so, wir haben seit Jahren eigentlich die Schwerpunkte der Vorfälle oder die Vorfälle, die wir registrieren, so muss man es ja immer sagen, sind immer oder also meistens in Erfurt und in Jena, also in den größeren Städten, in den Ballungsgebieten, wenn man es so nennen will. Das, also gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe dafür. Zum einen, weil hier eben einfach mehr Menschen wohnen, weil es hier vielleicht auch nochmal in Erfurt beispielsweise auch eine organisierte Neonazi-Szene gibt, die auch relativ aktiv ist. Und auch, weil wir in den größeren Städten besser vernetzt sind und auch viel mitbekommen. Also das ist auf jeden Fall was, was wir feststellen. In diesem Jahr ist es so, dass nochmal Weimar und Gera als zusätzliche Schwerpunkte hinzugekommen sind. Da haben wir beispielsweise in Weimar auch so im Umfeld der Corona-LeugnerInnen, QuerdenkerInnen-Demonstrationen auch Übergriffe und Angriffe, Bedrohungen auch gegenüber JournalistInnen beispielsweise festgestellt. Und in den letzten Jahren waren es die Städte, aber da gab es auch teilweise auch ländliche Regionen, kleinere Städte, wo wir Schwerpunkte hatten. Beispielsweise Eisenach war 2017, 2018 mal ein Schwerpunkt, Saalfeld-Rudolstadt auch. Aber ich würde sagen, so Erfurt und Jena sind immer gleichbleibend hoch mit Angriffszahlen.
Gerade eben sind ja auch so ein bisschen AkteurInnen gefallen und so nach diesem relativ generellen Überblick und auch so dieser örtlichen Einordnung würde ich jetzt ganz gern so ein bisschen auf die Unterbereiche sozusagen von was für Fälle da auftauchen, praktisch eingehen wollen. Und da würde mich jetzt zuerst so interessieren, ein Teil von rechten Taten ist natürlich auch gezielte Gewalt gegen aktive AntifaschistInnen. Gibt es da irgendwie so besonders häufige Taten, die auftauchen?
Also das ist tatsächlich, kann ich jetzt so im Detail gar nicht sagen, weil ich natürlich nicht jeden Fall auf dem Schirm habe und wir das so auch gar nicht so krass erheben im Detail. Aber ich würde jetzt so aus meiner Beratungsarbeit qualitativen Einschätzung vielleicht sagen, dass es da ganz unterschiedlich ist. Also dass es sowohl zu Angriffen kommt, auch mit Waffen, also mit Pfefferspray beispielsweise, aber auch natürlich zu Bedrohungssituationen, also dass Menschen auf der Straße erkannt werden, weil sie irgendwie ein linkes T-Shirt, ein politisches T-Shirt anhaben oder irgendeinen Button tragen, teilweise da bedroht werden, bespuckt werden oder auch in die Ecke gedrängt, beleidigt werden. Das sind Sachen, die auf jeden Fall passieren. Und gerade bei Leuten, die beispielsweise auch eher, ich sag mal, in Kleinstädten sind, die trifft es eben häufiger, weil es natürlich in so kleineren Städten auch weniger Menschen gibt, die sozusagen politisch aktiv sind, die sich das überhaupt noch trauen. Ich glaube, das muss man sagen, weil natürlich dieses Ziel, sozusagen eine rechte Hegemonie vor Ort zu errichten, ja auch dazu führen soll, dass Leute sich nicht mehr trauen, auch politisch sich dagegen zu positionieren. Und das natürlich das Ziel ist, auch Menschen immer wieder zu bedrohen. Also das heißt, das ist bei politischen GegnerInnen halt oftmals der Fall ist, dass die sehr, sehr häufig auch betroffen sind, weil sie immer wieder diese Situation erleben, weil natürlich auch rechte TäterInnen, deren Ziel es einfach ist, dass sie sich eben nicht mehr politisch organisieren oder eben auch aktiv sind.
Jetzt habt ihr ja auch für dieses Jahr zum ersten Mal, wenn ich das richtig weiß, Angriffe mit aufgenommen in den Bereich rechte Angriffe, die so aus dem Kontext der sogenannten oder selbstbezeichneten QuerdenkerInnen kommen, beziehungsweise von Menschen, die Corona-LeugnerInnen sind oder Verschwörungserzählungen verbreiten. Warum ist jetzt genau das so in diese Erfassung mit reingenommen worden?
Weil es natürlich auch einfach die Anzahl sich erhöht hat. Ne? Also wir haben natürlich festgestellt, gerade bei der Recherche, dass sich so Angriffe häufen. Ne? Also beispielsweise hatten wir sehr häufig auch Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da gibt es Menschen, die andere Menschen darauf ansprechen, ihre Masken richtig zu tragen oder aufzusetzen. Ich würde denken, eine angemessene Reaktion wäre zu sagen, irgendwie, ja, okay, dann mache ich das oder ich lasse es eben. Aber oftmals wird eben mit Gewalt reagiert, mit Bedrohung, also wirklich auch mit so einer krassen Aggressivität, die daraus spricht, also mit so einem Gewalthabitus irgendwie, der dann sich da entlädt. Und wir haben eben einfach festgestellt, da gibt es viele Taten, die können wir aber nicht einordnen, weil beispielsweise während der Tatbegehung jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise politische Äußerungen gefallen sind. Aber was wir auf jeden Fall einordnen können, sind Entschuldigung, sind Angriffe, die im Rahmen der QuerdenkerInnen-Corona-LeugnerInnen-Demonstrationen passieren. Also gerade auf GegendemonstrantInnen beispielsweise, auf JournalistInnen, die dort Bericht erstatten. Einfach weil man sich politisch organisiert, dort beispielsweise auch eben Antisemitismus reproduziert wird, dort eben diese Verschwörungsmythen reproduziert werden, die sozusagen oder Erzählungen, die eben auch klar einem rechten Weltbild zugeordnet werden können. Und da natürlich dann auch beispielsweise irgendwie gegen DemonstrantInnen als linke Zecken betitelt werden, JournalistInnen als Lügenpresse. Und genau, und ich, also das ist sozusagen der Grund. Wir merken einfach, das ist ein Thema. Und ich würde sagen, das hat sich aber erst so im letzten, also im zweiten Halbjahr von 2021 so richtig nochmal für uns ergeben, beziehungsweise da ist es eskaliert. Wir bemerken das aber gerade vor allem auch in diesem Jahr im ersten Quartal, dass es da sehr, sehr viele Angriffe auch im Rahmen dieser Corona-LeugnerInnen-Demos gegeben hat, die dann aber natürlich erst sozusagen für die nächste Statistik sichtbar werden.
Darüber sprechen wir dann in einem Jahr. Gerade eben sind noch das Thema Antisemitismus und MedienvertreterInnen aufgetaucht. Auf die beiden möchte ich auch noch eingehen. Inwiefern sind denn gerade im Zuge auch von diesen Anti-Corona-Protesten oder Corona-LeugnerInnen-Protesten so antisemitische Angriffe zu beobachten?
Das ist tatsächlich so ein Thema. Antisemitismus ist bei uns in der Statistik relativ selten vertreten. Ich glaube auch, weil Jüdinnen und Juden beispielsweise eher auch auf der Straße so beleidigt werden. Also das sind, glaube ich, Sachen, die wir auch so hören. Aber da fehlt auch, also muss ich auch gestehen, so ein bisschen auch nochmal der Zugang zu der betroffenen Gruppe. Ich glaube, wir werden vielleicht auch noch nicht so als eine Beratungsstelle wahrgenommen. Aber davon kann ich natürlich, also da gibt es einzelne Fälle. Und ich glaube auch, dass die Stimmung, die auf diesen Corona-LeugnerInnen-Demonstrationen auch entsteht, dass das vor allem eine Bedrohung ist. Also dass das eine Bedrohung für Jüdinnen und Juden ist, dass das Angst macht, natürlich auch weiter irgendwie auch Angriffe und Bedrohungen ausgesetzt zu sein. Genau, ich glaube, das kann ich dazu sagen.
Ja, es ist natürlich auch im Zuge dieser Proteste gerade gegen Ende 2021 auch nochmal die Rolle von Gewalt gegen MedienvertreterInnen auch in den Blick geraten in Bezug auf genau diese Proteste. Aber auch generell gibt es ja immer wieder Angriffe auf Menschen von der Presse sozusagen. Inwiefern spielt das in Thüringen konkret eine Rolle?
Also das ist tatsächlich auch nochmal mehr geworden. Wir hatten im 2021 haben wir 8 Fälle gezählt und 2020 waren es nur 2. Also nur in Anführungsstrichen. Das zeigt auf jeden Fall nochmal, dass es sozusagen auch einfach ein höheres Gewaltpotenzial gibt. Es ist auch einfach so, dass wir tatsächlich auch mitbekommen. Ne? Also man muss ja auch nochmal sagen, wir zählen ja wirklich auch nur Bedrohungen, wenn sie denn Folgen haben, ähnlich denen einer körperlichen Verletzung, das heißt Vermeidungsverhalten beispielsweise, was sich zeigt, oder eben auch Körperverletzung, sowas wie Beleidigungen. Das zählen wir in der Form gar nicht. Und das passiert aber also sehr, sehr häufig. Alleine in Erfurt würde ich sagen, bei den Demos, die stattfinden, gibt es jede Woche solche Situationen, die eben JournalistInnen berichten, also die in die Ecke gedrängt werden, die sozusagen keine Fotos machen müssen, die Angst haben müssen, die wegrennen müssen vor den Leuten, die aus diesen Situationen nicht mehr rauskommen. Und das ist auf jeden Fall was wir beobachten und wovon wir auch ausgehen, was sich in diesem Jahr auch nochmal, also was ich jetzt schon sozusagen aus der, würde ich sagen, aus meiner Wahrnehmung heraus, ne, wenn ich beispielsweise mir einen Artikel in der Presse angucke oder eben auch auf Social Media, was dort berichtet wird, auch von JournalistInnen selbst, sagen kann, dass wir auch davon ausgehen, dass das sich in diesem Jahr nochmal verschärft.
Also auch da nochmal ein Potenzial, dass alles nochmal ein bisschen schlechter wird. Es gibt jetzt noch einen Bereich, den ich noch gar nicht angesprochen habe, und zwar ist in der Chronik von rechten Übergriffen auch mit drin queerfeindliche Angriffe, wie zum Beispiel auf das Jener CSD-Bündnis. Lässt sich dort auch eine Zunahme feststellen in Thüringen an queerfeindlicher Gewalt?
Also auch bei queerfeindlicher Gewalt, muss ich sagen, ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht, glaube ich, als so eine Beratungsstelle wahrgenommen werden. Ich glaube auch ganz oft, dass das daran liegt, dass das nicht so explizit in unserem Namen ist, wie beispielsweise rassistische Gewalt. Aber da würde ich sagen, ist es auch auf so einem Niveau, was gleich bleibt. Also ich weiß auch, dass es hier beispielsweise so ist, dass gerade eben so queerfeindliche, also dass es eher so da auch um Beleidigungen, Bedrohungen geht, aber natürlich auch Angriffe. Also vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Wir hatten ja auch im letzten Jahr, beziehungsweise also dieses Jahr und auch im letzten Jahr in Altenburg den CSD, der dort das erste Mal stattgefunden hat, dieses Jahr wieder stattfinden soll, organisiert von einer aktiven Person in Altenburg, Torge Dermitzel, den Namen darf ich auch sagen, der sozusagen im Rahmen dieser Organisation immer wieder angefeindet worden ist. Also sowohl auf der Straße sehr, sehr offen als auch im Internet Bedrohungen, Morddrohungen bekommen hat. Also einfach auch, ne, das geht los bei komischen Blicken, das geht weiter bis zu diesen Morddrohungen. Und eben auch hier sozusagen das Ziel ist, dass dieser CSD dort nicht stattfindet. Der hat stattgefunden, weil es eben auch eine große Welle von Solidarität gegeben hat, aber diese Bedrohungen haben eben nicht aufgehört. Also das passiert immer noch und ich glaube, vieles davon passiert eben auch im Verborgenen und ist aber auch alltäglich für Betroffene. Also ich weiß eben auch beispielsweise von Betroffenen, dass es vor allem an Schulen total problematisch ist, dort eben auch oftmals so Beleidigungen auch nicht nur von MitschülerInnen, sondern auch von Lehrpersonal fällt, ne? Also auch sogenanntes Deadnaming, also dass da eben nicht sozusagen auf das Pronomen auch geachtet wird, was man hat. Und also solche Sachen würde ich sagen, aber sicherlich auch Gewalt, auch im Rahmen von einer politischen Organisation. Ne? Also gerade CSD ist ja auch was nochmal sichtbar ist, was nochmal aktivistisch ist. Wir hatten ja auch vor einigen Jahren Angriffe hier auf dem CSD in Erfurt. Und da ist es eben auch total wichtig, auch nochmal Anlaufstellen zu schaffen, was ja beispielsweise auch mit dem queeren Zentrum in Erfurt passiert ist, wo sich eben auch nochmal Betroffene hinwenden können.
Bei diesen verschiedenen Beispielen, die da jetzt ausführlich in den einzelnen so Unterkategorien oder Teilelementen sozusagen von Angriffen aufgeführt wurden, fällt mir auch so auf, es gibt ja auch so einen qualitativen Unterschied jenseits von der rein zahlenmäßigen Erfassung, wie viele Angriffe passieren. Ist da von dieser Art und Weise der Angriffe eine Entwicklung zu beobachten oder bleibt das im Wesentlichen gleich und die Zahl sagt dann doch eher aus, was das relevante Teil davon ist?
Kannst du das nochmal konkretisieren?
Also sozusagen, es gibt einen Unterschied zwischen einer Beleidigung und einer Körperverletzung zum Beispiel. Ja. Also ob sozusagen hinter diesen Zahlen auch noch eine Veränderung in der Qualität der Angriffen sich versteckt.
Also wir haben tatsächlich, wir können jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob die Angriffe brutaler geworden sind. Ne? Also wenn ich mir jetzt angucke, wir erfassen ja auch die Tatbestände. Es ist so, dass wir im letzten Jahr einen ähnlichen Anteil an Körperverletzungsdelikten hatten. Also wir haben aber zum Beispiel im Vorjahr, also 2020 haben wir beispielsweise auch einen Mord aufgenommen in Altenburg, also auch einen homofeindlichen Mord in Altenburg. Also das vielleicht auch nochmal als Randinformation. Ich kann das schwer sagen. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt, also die Angriffe sind jetzt rein aus der Statistik nicht in irgendeiner Art und Weise brutaler geworden. Also das heißt, es sind nicht irgendwie mehr Körperverletzungsdelikte im Vergleich zum Vorjahr. Aber ich würde sagen, dass das auch gar nicht unbedingt ausschlaggebend ist dafür, wie Betroffene das wahrnehmen. Also ich glaube, dass, und das meinen wir ja auch, wenn wir sagen, also psychische Folgen können ähnlich denen eines Angriffs sein. Also es gibt Betroffene, die werden auf der Straße bedroht und die trauen sich nicht mehr raus. Also das ist so, dass die dann bestimmte alltägliche Dinge nicht mehr erledigen können, also nicht mehr einkaufen gehen können, bestimmte Straßen nicht mehr begehen können, auch gerade hier, ne, wenn ich jetzt sozusagen das Stichwort Angsttraum nehme. Was wir immer benutzen, ist beispielsweise auch die Straßenbahn in Erfurt geworden für Rassismusbetroffene. Also beispielsweise nach diesem Angriff in der Straßenbahn im April 2021, der so durch die Medien ging, auch überregional und deutschlandweit, war das für Rassismusbetroffene, die diesen Angriff gar nicht erlebt haben, sondern alleine dieses Video gesehen haben, schon eine total krasse Erfahrung, weil die haben sich teilweise nicht mehr getraut, Straßenbahn zu fahren, aus Angst, dass es ihnen auch passiert. Also das heißt, dass die Qualität der Angriffe, ja, also ob das jetzt eine Körperverletzung ist oder eine Bedrohung, gar nicht so viel über die Folgen für Betroffene aussagt, sondern dass es unter Umständen ganz ähnlich sein kann. Genau, von daher würde ich mich da gar nicht so drauf versteifen, auf die Deliktarten.
Das ist auch schon sehr gut begründet, warum. Mir rennt leider so ein bisschen die Zeit davon, aber eine Frage würde ich auf jeden Fall gerne noch stellen. Und zwar hängt ja auch an der Zahl der Taten auch so ein bisschen die Frage der Strafverfolgung mit drin. Und letztes Jahr gab es ja ein prominentes Beispiel mit dem sogenannten Ballstedt-Prozess, wo im vergangenen Juli die rechten Angreifer auf eine Kirmesgesellschaft zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Und im Prozess selber wurden wiederholt der rechte Hintergrund des Angriffs eigentlich verkannt. Was ist da so in Bezug auf die Strafverfolgung durch die thüringische Justiz generell irgendwie so festzustellen?
Also wir merken natürlich zum einen, dass die Prozesse sehr, sehr lange dauern. Also dass wir manchmal das Gefühl haben, ne, also ein großes Beispiel ist auch der Friederode-Prozess, wo es Täter, also Fotos der Täter gegeben hat, wo eben auch Zeugenaussagen eine klare Identifizierung war, wo es ewig gedauert hat, bis dieser Prozess überhaupt begonnen hat. Und dass da einfach auch klar ist, es dauert lange. Und man sieht nur diese prominenten Prozesse, ganz viele Prozesse, die werden gar nicht öffentlich, es kommt oftmals gar nicht zu Prozessen, manchmal werden Strafbefehle erlassen, manchmal werden Prozesse eingestellt, für die Betroffenen überhaupt nicht nachvollziehbar, und da ist auf jeden Fall eine große Lücke zu beobachten. Also zum einen, dass die Strafen nicht angemessen sind, dass die Prozesse viel zu lange dauern und dass dieses rechte Tatmotiv nicht anerkannt wird. Also gerade bei Ballstedt, aber auch bei anderen Fällen, die wir begleiten, ist es ganz, ganz selten, dass überhaupt ein Tatmotiv im Urteil festgehalten wird bzw. überhaupt erfragt wird. Also meistens ist es so, dass die Nebenklage das als einziges erfragt, die wir ja dann immer auch dabei haben. Und das ist ein Riesenproblem, weil es auch für die Betroffenen total unbefriedigend ist, weil die natürlich auch immer nach einer Ursache suchen, warum sie angegriffen worden sind, und die wird dann sozusagen nicht aufgeschrieben oder anerkannt, sondern das wird weggeredet und dann total bagatellisiert mit manchen Einschätzungen durch die Gerichte und auch die Ermittlungsbehörden.